Sinn ist im Dazwischen. Sinn entsteht durch unsere Beziehung zur Welt. Mhm. Also Sinn ist nicht in der Welt und Sinn ist nicht in mir, sondern Sinn ist im Dazwischen. Und um sich das zu verdeutlichen, kann man zum Beispiel, kann man den Begriff der Freundschaft nehmen. Mhm. Wenn jetzt zwei Menschen miteinander befreundet sind, kann man ja auch fragen, wo ist die Freundschaft? Ja, ist die Freundschaft in der Person A einfach nur in der? Nee, die andere Person ist doch auch daran beteiligt. Es ist nicht einfach nur, die Freundschaft ist nicht in A. Ist sie in B? Nein, sie ist nicht in B. Wo ist die Freundschaft? Die Freundschaft ist in dem Dazwischen, in dem Wechselspiel, in zwei Menschen, die einander in freundschaftlicher Liebe und in einer freundschaftlichen Praxis verbunden sind.
Ihr Lieben, die heutige Folge ist aus zwei Gründen eine ganz besondere Folge für mich. Der erste Grund ist, dass es tatsächlich vorerst meine letzte Folge sein wird, denn ich habe mich entschieden, eine längere Pause einzulegen und dann im neuen Jahr nochmal zu schauen, ob ich den Podcast weiterführe und in welchem Format. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über Likes, über Rezensionen und auch über Mails und bin total gespannt drauf zu hören, was euch bewegt hat, wo euch der Podcast begleitet hat und was ihr euch für die Zukunft wünscht. Der zweite Grund ist ein sehr erfreulicher Grund. Ich habe nämlich ein wundervolles Thema für diese vorerst letzte Folge und einen wundervollen Gast. Ich habe mir Christian Uhle eingeladen, um über eine sehr einfache und doch sehr komplizierte Frage zu sprechen, nämlich, wozu das alles? Was ist der Sinn des Lebens? Christian ist Philosoph, lebt hier in Berlin und ihr kennt ihn vielleicht auch von der Arte-Sendung Street Philosophy. Christian hat zwei Bücher rausgebracht. Das erste heißt Wozu das alles? Eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens. Und das zweite Künstliche Intelligenz und echtes Leben. Ich weiß Christian als Menschen, als Philosophin, als Gesprächspartner sehr zu schätzen und habe mich total auf die Folge gefreut. Wir haben anderthalb Stunden gesprochen und wir hätten auch noch viel länger sprechen können. Und wir haben nicht nur über den Sinn des Lebens gesprochen, sondern auch darüber, wie es ist, als Autor in der heutigen Zeit zu arbeiten. Was es eigentlich heißt zu denken und was das Bewusstsein ist. Und wir haben auch ein bisschen diskutiert oder verschiedene Perspektiven ausgetauscht, nämlich einmal die philosophische Perspektive von Christian und dann meine Perspektive aus der Achtsamkeit, mehr erfahrungsbasiert. Ich bin total gespannt, wie die Folge bei dir ankommt. Ich habe total Lust, sie mit dir zu teilen und freue mich natürlich riesig über Feedback. Und jetzt erstmal für längere Zeit zum letzten Mal. Mein Name ist Daniel Rieber und ich bin auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Christian, schön dich zu sehen. Willkommen in meinem Podcast. Wie geht's dir gerade? Wie kommst du an?
Es geht mir gut, weil ich freue mich auf das Gespräch und es ist tatsächlich ein Ruhemoment in diesem Tag, dieses Gespräch. Weil dieser Tag sehr viel sprunghafter ist und viel zu tun ist. Und deswegen bin ich jetzt hier und freue mich.
Das höre ich gerne. Und wir haben ja gerade kurz die Augen geschlossen und ein paar Atemzüge genommen. Da kam mir nochmal der Moment, wo wir zusammen vor einem Jahr ungefähr im Restaurant saßen, beim Vietnamesen, wo es auch einen Blumenladen gibt. Also wo wir quasi im Blumenladen saßen und vietnamesisch gegessen haben. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir über deine Arbeit, über dich, über mich gesprochen haben und am liebsten hätte ich da schon Podcast laufen lassen. Also freue ich mich, dass es finally, we made it, wir sind hier.
Wir schauen mal, ne? Es ist immer schwierig dann, wenn dann tatsächlich das Mikrofon läuft. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Das war wirklich sehr schön, unser Gespräch. Das habe ich auch in sehr guter Erinnerung.
Ja. Du darfst das Mikrofon vergessen und du darfst, genau wie du es gerade gesagt hast, total entspannt sein und das als kleine Pause von deinem Alltag sehen. Und tatsächlich interessiert mich das sehr, weil du hast vor 3 Wochen dein neues Buch veröffentlicht und wir haben ja ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt. Bei dir ist ganz schön viel los gerade, oder?
Genau, es ist ganz schön viel los. Vor 2 Wochen ist das Buch veröffentlicht worden, Künstliche Intelligenz und echtes Leben. Mhm. Und das ist interessant, das macht mir auch Spaß. Ich mag das auch, aber der Beruf des Autoren, ich bin ja nicht nur Autor, aber er hat so verschiedene Phasen. Und jetzt gerade ist eben nicht die Phase des Schreibens, sondern jetzt ist die Phase, das Geschriebene in die Welt hinauszubringen. Und das funktioniert ganz anders. Es ist eine komplett andere Arbeitsphase, Lebensphase. Und ja, das hat natürlich auch seine Berechtigung.
Ich bin diesen Prozess ja auch schon einmal durchgegangen, zweimal sogar genau genommen. Und ich kann das sehr, sehr nachempfinden, was du gerade sagst. Ist das die Phase, in der du jetzt gerade bist? Ist das die Phase, die du genießt, oder ist das Schreiben die Phase, die du genießt? Oder genießt du beides auf unterschiedliche Art und Weise?
Ich mag beides. Ich mag das Wechselspiel. Ja. Soll ich eigentlich mal, du bist ja sehr vertraut den Hörerinnen und Hörern, mal kurz 5 Sätze nochmal zu mir sagen, wer hier eigentlich spricht? Oder
das mache ich in der Intro. Ich nachher ein. Aber
Okay, alles klar.
Ja, genau. Gibt es denn was du... worauf du Lust hast.
Ich dachte nur, es würde wahrscheinlich Sinn machen.
Das macht total Sinn.
Genau, dann zurück zu deiner Frage. Ein Gedanke, der mir aber häufiger gekommen ist in den letzten Wochen, ist, dass ich dachte, diese Tätigkeit, die ich gerade tue, also bin sehr viel mit Journalistinnen und Journalisten im Gespräch, habe viele Buchvorstellungen, Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz, Workshop-Seminare und so weiter und so fort. Das sind Tätigkeiten, die eigentlich einen recht extrovertierten Charakter fast schon erfordern, würde ich sagen. Ja. Und zu mir passt es, weil das ist auch eine Seite von mir und ich mache das auch gerne. Ich gehe auch gerne auf eine Bühne von ein paar hundert Leuten. Was ich mir aber gedacht habe, ist, dass es mittlerweile fast gar nicht mehr möglich ist, erfolgreiche Autorin, erfolgreicher Autor zu werden in unserem Alter. Und wenn man nicht extrovertiert ist und wenn man keine Rampensau ist. Und weil natürlich, wenn du jetzt schon etabliert bist auf dem Markt und du hast eine große Leserinnenschaft von vielen tausend Leuten, die dein Buch kaufen, dann ist das alles ein Selbstläufer, okay. Ja. Und dann kannst du auch ein Eremit im Wald sein, wie man sich das so vorstellt und wie es früher wahrscheinlich auch Autorinnen und Autoren gab. Aber wenn du nicht dort bist, wenn du jetzt Mitte 30 bist, du bist vielleicht beim guten Verlag, aber du bist noch in dieser, man kann sagen, Aufbauphase letztlich, dann fördert das System, erfordert eigentlich, dass man eine Rampensau ist und es lässt eigentlich auch nur solche Menschen durch. Und auch wenn das für mich im individuellen Fall passt, ist es trotzdem etwas, was ich bedenklich finde, weil es eben viele unterschiedliche Menschen gibt auf der Welt, viele unterschiedliche Charaktere. Und selbst so etwas wie der Beruf der Autorin oder des Autors ist mittlerweile ein Beruf, wo ganz klar extrovertierte Menschen gewinnen und wo man es schwer hat, als Person, der es jetzt nicht liegt, von Bühne zu Bühne zu springen.
Das ist eine total spannende Beobachtung. Und ich habe da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Also einmal geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Ich mag beides. Ich liebe es, so im Café zu sitzen, mich 2 Stunden auszuzoomen und einfach zu tippen oder im ICE zu sitzen und zu schreiben oder mich meine Woche irgendwo im Urlaub hinzusetzen und so richtig in meine Welt einzutauchen. Und ich liebe es, ich war zum Beispiel am Wochenende jetzt, hatte ich dir auch erzählt, auf der Buchmesse in Frankfurt, auf der Bühne zu stehen und mit Leuten zu sprechen, vor Leuten zu sprechen. Und ich glaube, dass sogar noch eine dritte Fähigkeit gerade sehr wichtig ist, und zwar die Fähigkeit, sich selbst zu managen. Ja, also die wenigsten AutorInnen, also keine, die ich kenne, bekommt so alles vom Verlag organisiert mit Lesetour und Pressemappe und allem. Also ich musste sehr, sehr viel selber machen. Und ich glaube, dass das so eine dritte Komponente ist, wenn man aktuell als neue Autorin groß werden möchte, dass man auch diese Fähigkeit irgendwie mitbringen muss, also auch die Selbstvermarktung, ne?
Ja, genau. Also wirklich die Selbstorganisation. Man ist Unternehmerin, Unternehmer seiner selbst ein Stück. Und das war bei meinem ersten Buch, da wusste ich das nicht. Und ich hatte das für mich energetisch einfach nicht einkalkuliert. Ich habe gegeben, was ich konnte, wirklich. Ich habe also meine ganze Essenz in dieses erste Buch reingesteckt. Es ist ja auch über das große Thema die Suche und das Finden von Sinn im Leben und nicht als persönlicher Bericht, sondern eben als philosophisches und psychologisch informiertes Buch. Daran habe ich Jahre gearbeitet und vor allen Dingen auch sehr intensiv daran gearbeitet, auch eine gute, lesbare, zugängliche, anschauliche Sprache zu finden, dass es eben nicht so trockene Philosophie ist, sondern eine lebensnahe Philosophie. Und dann auch mit dem Titel, mit der Covergestaltung und so weiter. Ich war überall hochgradig involviert. Und als es dann draußen war, da war ich einfach nur so, wow. Und jetzt, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Und da bin ich auch so ein bisschen, ja, da war ich also einerseits irgendwie erleichtert und glücklich, aber auch ziemlich fertig. Und ich wusste nicht, dass mir dann aber noch eine Zeit bevorsteht, in der ich sehr stark tätig sein muss als Unternehmer meiner selbst. Und ja, das ist also, das ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, was sich verschoben hat. Ich meine, weder du noch ich sind jetzt Experten für die historische Entwicklung auf dem Buchmarkt und wie das jetzt genau war vor einigen Jahrzehnten. Aber es fügt sich doch sehr, sehr gut ein in diese Diagnosen der Spätmoderne. Ich weiß nicht, ob du Andreas Reckwitz kennst, den er ist so Gegenwartsoziologe und sehr einflussreich im deutschsprachigen Raum, also so einer der ganz großen Namen in der aktuellen Soziologie. Und er ist einer der Menschen, die, wie ich finde, das sehr treffend beschreibt, so dass das spätmoderne Subjekt, und ich glaube, du und ich, wir sind solche spätmodernen Subjekte, immer in diesem Spagat ist zwischen Selbstverwirklichung und irgendwie so dem, genau, das aber dann wiederum auf der anderen Seite aber auch Geld zu verdienen und es zu vermarkten und so weiter und so fort. Und in der, es wird uns oft suggeriert, dass das, dass man da so ein magisches Paket rausschmüren kann, indem man sich 100% selbst verwirklicht und 100% seine Leidenschaft reinbringt und 100% seine Fähigkeiten und gleichzeitig aber auch ökonomisch super erfolgreich ist, voll viel Anerkennung bekommt, voll viel Geld bekommt, Sicherheit hat und irgendwie seine schöne Eigentumswohnung im Prenzlauer Berg kauft. Und das gibt natürlich immer ein, zwei Leute, für die die Rechnung irgendwie aufgeht, aber es ist, es suggeriert, dass da etwas wunderbar zusammenpasst, was aber eigentlich so gut gar nicht immer zusammenpasst. Und tatsächlich gibt es ganz oft Konflikte und Spannungsverhältnis zwischen dem, Reckwitz nennt das die romantische Seite, also aus der Epoche der Romantik herauskommt, ne, also das Individuum, das sich verwirklicht, und der bürgerlichen Seite, also sprich beruflichem, finanziellen, gesellschaftlichen Erfolg, seine Rolle finden in der Gesellschaft, Anerkennung und so weiter. Und ja, und das ist immer wieder etwas, wo man, was man ausbalancieren muss und wo man ein Stück weit auch von gesellschaftlichen Leitbildern so ein bisschen verarscht wird, also weil einem halt so eine Spannungsfreiheit suggeriert wird und dass das alles total cool zueinander passt. Und in der Realität gibt es aber immer wieder Zielkonflikte. Immer wieder muss man Kompromisse machen. Immer wieder muss man sich selber entscheiden, was ist mir eigentlich wichtiger, weil es eben nicht magisch alles ineinander greift, sondern weil es immer wieder ein Stück weit die Frage ist, was ist mir jetzt wichtiger? Und irgendwo muss man Abstriche machen. Und in dem Rahmen, jetzt habe ich recht weit ausgeholt, aber in dem Rahmen geht es halt eben viel um dieses Unternehmertum seiner selbst, dass das spätmoderne Individuum als eines, was halt dadurch, dass es versucht, das zusammenzubringen, halt immer stärker sich selbst organisiert, sich selbst vermarktet, Marke seiner selbst ist und so weiter und so fort. Und ja, das irgendwie klingt das sehr dramatisch, das hat ja auch schöne Seiten, es hat das, das ist nicht nur schlechte Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung, die natürlich, die auch bedeutet, dass eine kapitalistische Struktur teilweise Einzug erhält in sehr persönlichen Bereich, nämlich diesen den Bereich von Leidenschaft und mein eigener Charakter und sowas, der nun nicht mehr der kapitalistischen Logik entgegensteht. Also wenn ich arbeite, dann bin ich der Arbeitsroboter und privat, da bin ich ganz Mensch, sondern der jetzt auch inkorporiert wird, einverleibt wird in so eine kapitalistische Verwertungslogik. Mhm. Und da sind, glaube ich, Sachen, ja, das muss man immer wieder für sich selber abklopfen. Und ich glaube tatsächlich als, in den Berufen und in den Lebenswegen, die du und ich eingeschlagen haben, habe ich das Gefühl, wenn ich Andreas Reckwitz lese, dass ich da schon einiges ganz gut beschrieben finde und das Gefühl habe, diese spätmodernen Subjekte, das sind wir.
Ich musste gerade an Sascha Lobo, Wir nennen es Arbeit, denken. Das war so das Buch, was ich vor 10 Jahren gelesen habe, als ich gerade in Berlin noch frisch war. Und der genauso diese neue Art von Arbeit und Individuen beschreibt, wo ich damals ganz begeistert von war und er aber auch gleichzeitig das Ganze kritisiert. Mhm. Es geht so um die neue Bohème, die urbane Bohème. Mhm. Wir beide sprechen heute über Sinn. Ich finde es aber total klasse, dass wir so eingestiegen sind, wie wir eingestiegen sind, weil ich habe dich kennengelernt als jemanden, wo ich nicht auf den ersten Blick gedacht hätte, das ist ein Philosoph, und das meine ich voll positiv, ne? Ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber. Und ich glaube, dass du so eine neue Generation von PhilosophInnen bist. Ich habe dich zum Beispiel ein paar Mal gesehen auf dem Arte-Format, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Name war, weißt du es gerade?
Street Philosophy.
Ja, Street Philosophy, super Format, empfehle ich sehr, und das ist so eine urbane, zugänglich jüngere Philosophie, die aber gleichzeitig genau diese Tiefe bietet und nicht oberflächlich bleibt.
Naja, und da, da haben wir viel diskutiert. Also ich
lass uns teilhaben an dem Diskurs.
Ja, ich war nicht nur vor der Kamera. Ich habe ich habe hinter der Kamera auch mitgearbeitet und habe die Themenentwicklung gemacht, auch recht lang, also über mehrere Staffeln hinweg. Viele Folgen. Und also das ist auch wieder so eine Abwägungsfrage, ne? Mhm. Also ich denke, dass es sich lohnen würde, noch ein bisschen mehr Richtung Inhalt zu gehen, und das bedeutet auch einfach mehr Zeit dann zu nehmen für Gespräche. Aber ich sehe das, da gibt es natürlich keine objektive Wahrheit oder kein objektives Richtig und Falsch, ne? Aber das, also es ist auf jeden Fall sicherlich, ich mag das Format auch sehr gerne. Das ist ja mittlerweile eingestellt, aber die Folgen sind auch online. Mhm. Es gibt sehr viele, die wir produziert haben, und ich mag das Format, aber ich denke, es sind schöne Appetithäppchen in die Themen hinein.
Aber siehst du das vielleicht auch so ein bisschen, so nehme ich das von außen wahr, so als deine Mission oder deine Passion, dass du so eine Tiefe zugänglich machen möchtest?
Ja, das ist auf jeden Fall mein Anliegen und mein Versuch. Und es ist wirklich so, dass an der Universität in der akademischen Philosophie häufig Gedanken sehr kompliziert ausgedrückt werden, die gar nicht immer so smart sind.
Es ist, schön formuliert.
Natürlich gibt es auch viele smarte Leute und viele smarte Gedanken und so, ne? Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, oft ist es auch ernüchternd, wenn man sich durch einige Seiten akademische Philosophie und auch gegenwärtige, aktuelle akademische Philosophie durchliest, denke ich mir, also um ehrlich zu sein, das hätte man jetzt deutlich kürzer und deutlich einfacher sagen können. Und ich glaube, es gibt so einen Punkt, hinter dem man Inhalte nicht noch einfacher darstellen kann, ohne wirklich Tiefe und Differenziertheit und Nuancen zu verlieren. Der Punkt existiert. Das stimmt. Aber dieser Punkt, der liegt viel weiter, als wir denken. Der liegt viel weiter, als wir denken. Und man kann erstaunlich weit kommen damit, auch differenziert, fundiert und verzweigte Gedanken darzustellen auf eine zugängliche Art und Weise. Ich meine, also für mich ist so, als ich das gelesen habe, zum Beispiel Sapiens von Harari, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Habe ich gelesen, ja.
Ja, also das ist, ich finde, in der Art des Sachbuchschreibens, ich finde es spektakulär. Und schau mal dahin, wie viel steht da? Auf jeder Seite steht was. Da gibt es keine Seite, auf der nichts steht. Da gibt es ja auch keinen Absatz, in dem nichts steht. Ja. Und trotzdem ist dicht. Aber obwohl es dicht ist, es ist anschaulich, es ist absolut gut lesbar, es nimmt einen mit. Und in 20 Seiten dort steht mehr als in manch akademisch geschriebenem Buch auf 150 Seiten, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen lass uns nicht einfache Gedanken kompliziert ausdrücken, damit wir wahnsinnig klug klingen, sondern lass uns kluge Gedanken einfach ausdrücken.
Da bist du hier auf jeden Fall in dem richtigen Podcast. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Und ich finde tatsächlich auch, dass ich hab einen Freund, der hört sehr lange zu und irgendwann sagt er dann das, was man in vielen Sätzen gesagt hat, in einem ganz einfachen Satz. Und ich denke immer so, ja. Und ich vermute, er macht das für sich selbst, ne, um sich halt komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen. Und das ist aber so eine Fähigkeit, dann einfach in einem Satz zu sagen, stimmt. Ja. Dafür habe ich jetzt irgendwie 5 Minuten gebraucht. Das finde ich eine totale Kunst.
Das ist eine Fähigkeit und gleichzeitig ist es aber auch so, dass bei einem zu starken Kondensieren irgendwann natürlich schon was verloren geht. Und das finde ich auch bedauerlich. Also ich meine, deswegen schreibe ich auch Bücher, weil Bücher sind ein Medium, das braucht Raum, das braucht Zeit. Mhm. Auch viel mehr Zeit zum Beispiel als das Podcast-Gespräch, das wir jetzt führen. Es gibt eigentlich gar kein Medium, das sich so viel Raum und Zeit nimmt wie ein Buch. Und deswegen ist es auch immer noch das Medium, wenn man in die Tiefe gehen will. Man kann tolle, tiefe Gespräche führen. Ich liebe das. Ne? Aber wenn du wirklich ein Thema wirklich reinzoomen und auseinandernehmen und beleuchten möchtest, dann ist ein Buch immer noch das beste Medium. Und das finde ich schon, also diese Fähigkeit, die du beschreibst von deinem Freund, die ist extrem toll, aber gleichzeitig die Erwartung, alles immer auf einen Satz eindampfen zu können, die ist wiederum problematisch. Also wir müssen uns Zeit nehmen oder es ist gut für eine Gesellschaft, wenn sie Strukturen schafft, wo Menschen das Gefühl haben und die Lust haben und die Fähigkeiten haben und die Möglichkeiten haben, sich die Zeit zu nehmen, auch länger mit etwas auseinanderzusetzen, in Ruhe zu lesen, in Ruhe darüber nachzudenken, denn nicht alles lässt sich in 3 Sätzen in einem Instagram-Post sagen.
Ja, und genau deshalb liebe ich es, Bücher zu schreiben und ich liebe es, Podcast-Folgen zu machen, weil wir hier ja wirklich eine Stunde, mal schauen, wie lange die Folge wird, Zeit haben, in die Tiefe zu gehen und auch mal abzuschweifen, was aber dann vielleicht am Ende der spannendste Teil ist oder zumindest irgendwie Sinn gemacht hat im Gesamtkonstrukt. Lass uns mal auf deine beiden Bücher rüber gehen. Ich gucke hier nach links, weil ich habe die links neben mir auf. Du hast 2022 Wozu das alles? Eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens rausgebracht. Und jetzt dieses Jahr, du hast eben schon erwähnt, dein Buch Künstliche Intelligenz und echtes Leben, eine philosophische Orientierung für eine gute Zukunft. Und ich habe beide Bücher noch nicht gelesen, sind aber genau meine Themen, also hätte ich mega Bock, die zu lesen. Und ich habe mir gedacht, ich mache es mir einfach, ich lade dich ein, dann kannst du mir alles erzählen. Und dann habe ich ganz viel komprimiert. Nee, Spaß. Was mich interessiert, Christian, ist, warum hast du dir als erstes Thema das schwerste Thema genommen? Warum hast du ein Buch über den Sinn des Lebens geschrieben?
Das Thema hat mich fasziniert aus vielen Gründen. Also ich bin da reingerutscht. Ne? Also das war ursprünglich als Aufsatz konzipiert und dieser Aufsatz ist dann größer geworden und dachte ich, okay, dann nehme ich das als Masterarbeit, habe ich auch, aber dann ist das noch größer geworden, dann war klar, es wird ein Buch. Mich fasziniert das Thema, weil es wahnsinnig vielschichtig ist. Es ist einerseits, hat es eine zeitlose Ebene, also in den ältesten uns überlieferten Schriften zumindest, sehen wir schon, dass Sinnfragen berührt werden und aufgeworfen werden, die uns bis heute eigentlich begleiten. Und gleichzeitig, obwohl es ein so zeitloses Thema ist, ist es ein hochaktuelles Thema. Weil wir sehen, dass es heutzutage so viele Menschen wie noch nie wirklich davon umgetrieben sind, von dieser Suche. Und dieses Thema hat massiv an Virulenz gewonnen. ja gut, das ist jetzt fast schon positiv ausgedrückt, aber genau, es ist auf jeden Fall ein großes Thema geworden. Und das hat natürlich ganz viel mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Und insofern haben wir Zeitlosigkeit und Aktualität. Wir haben eine kosmologische Ebene, weil die Fragen nach Sinn, die berühren uns dann in existenziellen Situationen, wenn zum Beispiel eine nahestehende Person stirbt. Aber sie hat auch eine sehr alltägliche Dimension, weil viele, viele Menschen stellen sich Sinnfragen, nicht weil sie in die Sterne schauen und über das Universum nachdenken, sondern am Arbeitsplatz, weil sie das Gefühl haben, dass das, was sie da tun, keinen Sinn hat. Und diese vielen verschiedenen Facetten, das ist es, was mich fasziniert hat und letztlich ja dazu geführt hat, dass ich mich so viele Jahre damit auseinandergesetzt habe und so viele Jahre dann dieses Buch geschrieben habe. Und ganz kurz noch vielleicht, wir können noch länger über den Sinn sprechen, aber die Brücke zum nächsten Buch schon angedeutet. Mit dieser gesellschaftlichen Ebene, wir verstehen das Thema Sinnsuche, Sinnfindung heutzutage oft sehr privatisiert. Das ist was ganz Persönliches. Es hängt auch wieder, ne? Das sind alles diese spätmodernen Narrative oder Perspektiven, die wir haben. Nicht alles davon ist falsch, aber ich überzeichne es mal so ein bisschen. Es ist halt eben genau diese Vorstellung, wir sind alle so einzigartig. Wir sind alle sowas Einzigartiges. Nur du und ich, wir sind ganz unterschiedlich. Und wir haben eine ganz hohe innere Komplexität und deswegen besteht irgendwie Sinnsuche ist dann so eine ganz persönliche Journey, auf der man da ist und ganz viel in so einer Selbstauseinandersetzung. Ja. Und diese Perspektive, die ist nicht gänzlich falsch, also wir sind de facto nicht identische Menschen, aber diese Perspektive blendet aus, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Sie blendet aus, dass die menschlichen Sinnsuchen, auch wenn man die Forschung schaut, viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Und sie blendet auch aus, dass es einfach nicht so eine persönliche, private Angelegenheit ist, wie es uns manchmal suggeriert wird, weil die Frage, ob wir Sinn finden können im Leben oder nicht, hängt ganz viel auch davon ab, in welchen Strukturen wir uns bewegen. Mhm. Und der Grund, warum heute so viele Menschen Schwierigkeit haben, auch Sinn in ihrem Leben zu finden, ihr eigenes Leben als sinnerfüllt wahrzunehmen, hängt ja nicht damit zusammen, dass all diese Leute mal ein falsches Mindset haben und mal ein bisschen anders auf ihr Leben schauen sollten, sondern es hat handfeste gesellschaftliche Strukturen, die dahinter stehen. Und das, by the way, kleine Randnotiz für nachher, ist vielleicht auch etwas, was ich spannend fände, mit dir nochmal drüber zu sprechen, über dieses Austarieren zwischen so einer individuellen Perspektive und einer gesellschaftlichen, auch als Achtsamkeitscoach eben und mit diesen Achtsamkeitsthemen. Aber gut, also jedenfalls ist es gibt eine Umfrage von vor der Pandemie, laut der 35% aller Erwerbstätigen in Deutschland keinen Sinn sehen in ihrem Job. Sie sehen keinen Sinn in dem, was sie tun, Tag für Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr. Das ist sehr viel Lebenszeit. Crazy, und es ist crazy. Und es gibt eine neuere Umfrage, allerdings leider nicht spezifisch für Deutschland, aber für Deutschland, Österreich, Schweiz, für die Dachregion, Ende 2022, die nahelegt, dass mittlerweile es noch gestiegen ist und etwa die Hälfte der Menschen keinen Sinn sieht in dem, was sie tun, im Sinne von, dass sie nicht das Gefühl haben, dort irgendeinen substanziellen Mehrwert zu leisten. Und wenn man dieses Gefühl also hat, hat es viel mit sozioökonomischen Strukturen zu tun. Und so ist es jetzt auch mit KI. KI verändert unser Leben, verändert gesellschaftliche Strukturen auf ganz vielen Ebenen. Und man kann viele Fragen an diese Entwicklung stellen. Man kann fragen, wird das zum Beispiel im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit die Klimakrise eher verschärfen oder ist es eine Lösung? Man kann darauf gucken durch die Brille von Gerechtigkeit. Ich gucke eben nicht ausschließlich, aber stark durch die Brille des Sinns darauf. Ich frage mich, wird eine durch KI geprägte Zukunft es den Menschen leichter machen oder schwerer machen, Sinn in ihrem Leben zu finden, weil es eben nicht rein persönlich ist. Wie verändert KI unsere Suche nach Sinn? Wie verändert es unsere Möglichkeiten, Sinn zu finden? Wie verändert es die Sinnstrukturen in unserem persönlichen Leben und die Sinnbeziehungen, die wir eingehen. Das sind so die Großfragen im Hintergrund, die mich beschäftigen. Und ich ankere das in meinem neuen Buch dann aber anhand von 5 konkreten Versprechen. Also gehe ja nicht so groß daran, wie ich es jetzt gerade eigentlich gesagt habe, sondern konkreter und schaue mir 5 konkrete Bereiche an, in denen ich beleuchte, inwieweit künstliche Intelligenz eher zuträglich oder abträglich sein kann für ein sinnerfülltes Leben, wie man damit umgehen kann, wie man das gestalten kann und so weiter.
Ich finde, du hast gerade sehr sehr klar und auch emotional rübergebracht, warum es so wichtig ist, sich mit dem Sinn zu beschäftigen. Mhm. Weil ich habe mir es gerade so vorgestellt, wie so das Benzin für den Motor. Also warum stehe ich jeden Tag auf? Warum lerne ich was Neues? Warum stehe ich immer wieder auf, wenn ich hinfalle? Es gibt ja immer die Frage nach dem Warum. Und im Kleinen sowie im Großen. Also warum bin ich überhaupt hier? Und ich finde es so spannend, dass diese Frage zumindest in meinem Leben, so wenn ich jetzt an Schule denke oder an Studium, so eine kleine Rolle gespielt hat. Ne? Also eher so belächelt wurde. Ne? Schaust nach dem Sinn des Lebens, so als wäre das irgendwas so, was fern von der täglichen Realität ist. Mhm. Und genau wie du gesagt hast, und das ist was ich auch von mir gut kenne oder auch von meinen Coachings, wenn du verstanden hast, warum du Dinge tust, dann ist da einfach eine viel größere Energie dahinter oder eine viel größere Freude dahinter, die Dinge zu tun. Wenn du Dinge nur tust, weil dir jemand gesagt hat, du solltest das tun, also wenn, weiß nicht, klassisches Beispiel, deine Eltern sagen dir, studier BWL und weiß nicht, leite eine Bank oder keine Ahnung was, was ja ein super Job sein kann und ein super Studium sein kann, aber jetzt so nicht als ein One for All, ne? Also ja. so fit für alle, die das hören. Und dann machst du das, weil du denkst, das ist meine Berufung und stellst dann aber irgendwann fest, nee, das ist das, was meine Eltern sich für mich überlegt haben, weil es ein gesellschaftlich konformes Zukunftsbild ist oder soziales Bild. Aber eigentlich ist es nicht das, wofür ich morgens aufstehen möchte oder das, wo es mich hinzieht. Darum, ich sehe total die Wichtigkeit hinter der Frage und warum dich das dann auch antreibt.
Was du auch gerade gesagt hast, es hat ganz viel mit unserem Alltag zu tun, ne? Also die Formulierung der Sinn des Lebens, wenn man sie so ausspricht, was ist der Sinn des Lebens? Dann ist das eine Formulierung, die einen Beigeschmack hat, dass das irgendwie etwas ganz Großes, ganz Mysteriöses, möglicherweise spirituell, esoterisch, religiöses, metaphysisches sein müsste, das irgendwie weit über unseren Alltag hinausreicht und eine ganz andere magische Substanz hat. Und diese Vorstellung, die lenkt uns ab. Also die ist nicht zielführend und sie verschleiert, dass Sinn ganz wichtig ist in unserem Leben, aber dass Sinn auch etwas ist, was ganz selbstverständlich entsteht. Nicht jenseits unseres Alltags auf so einer mysteriösen, metaphysischen Ebene, sondern mitten in unserem Alltag, mitten in unseren Begegnungen, mitten in unserem Handeln, mitten in unseren Beziehungen. Dort entsteht Sinn, und zwar wahrer, echter Sinn, der Sinn, auf den es ankommt. Auch kein Trostpflaster-Sinn oder Sinn zweiter Klasse, weil eigentlich geht es ja über so ein übergeordnetes, mysteriöses Sinn-Dings. Nee. Das ist der Sinn. Wir sind eine soziale Spezies, wir leben auf diesem Planeten und hier brauchen wir einen Sinn, um durchs Leben zu gehen.
Das schließt total schön an die letzte Podcast-Folge, die ich hochgeladen habe, für alle, die Lust haben, da mal reinzuschauen. Da habe ich mich nämlich mit jemandem unterhalten, der Grabredner ist und der, ich glaube, 200 Grabreden gehalten hat in den letzten Jahren und sich dann auch immer mit den Angehörigen unterhalten hat, was hat sein Leben ausgemacht oder was hat die Person ausgemacht. Und ich nehme es mal vorweg, es lohnt sich trotzdem, sich den ganzen Podcast anzuhören. Er hat gesagt, dass es vor allen Dingen diese zwischenmenschlichen Dinge sind, vor allem diese alten Werte, also sowas wie hat sich mit, war genügsam, war immer für andere da, hat die Dinge wirklich mit Herz gemacht, ja, so kleine Geschichten aus dem Alltag, die erzählt worden sind. Und es ging fast nie um, wie viel Geld hat jemand verdient, welche Karriere hat jemand gemacht, welche Bücher hat jemand veröffentlicht, sondern es ging eigentlich immer um die alltäglichen Dinge, die zwischenmenschlichen. Das hat mich sehr berührt, das Gespräch.
Ja, es ist so gut, sich das nochmal, sich darüber bewusst zu werden, ne? Also es gibt ja diese, es gibt ja auch diese Umfragen unter sehr alten Menschen, die schon lange gelebt haben und wo das Ende auch kurz bevorsteht, die auf ihre Leben dann zurückblicken, was hätten sie anders gemacht, worauf kommt es an und so weiter. Oder auch bei anderen Menschen, die im Sterben liegen, gibt es das. Und selbst so auch, ne, wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich für die meisten Menschen relativ klar, dass eine ganz, ganz wichtige Sache im Leben diese Dinge sind, diese Beziehungen einerseits zu unseren Liebsten und Nächsten, aber auch zu anderen Menschen um uns rum, dass wir so qualitative Momente schaffen, in denen man sich, man könnte mit Martin Buber sagen, zwischen ich und du begegnet und nicht zwischen ich und es, in dem die andere Person, ja, weil das ist ja immer auch etwas, was mit einem selber ganz viel macht, ne? Also der, das Ich in der Ich-Du-Beziehung ist ein anderes Ich als das Ich in der Ich-Es-Beziehung. Also in dem Moment, wo ich dich wirklich anerkenne, wertschätze, mich auf dich einlasse als ein vollwertiges Subjekt, als ein richtiges Du, als ein Gegenüber, in dem Moment bin ich auch selber anders darin. In dem Moment bin ich ein anderer Mensch, als wie wenn ich durch den Alltag rushe und Menschen eher als es sehe. Und ja, was ich persönlich immer wieder denke, ist, Mann, Leute, wir wissen, also ich meine, ich lebe auch in dieser Welt und mir passiert das auch immer wieder, aber ich denke immer wieder so, wie kann das sein, dass es so stark oft im Alltag verschluckt wird, diese Dinge. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also auch meinem Freundeskreis, es sind diese Klassiker, also wirklich dann, wenn auch ein Verwandter, vielleicht ein Elternteil oder so knapp überlebt, ein Freund von mir mal, da hatte der Vater einen Schlaganfall und dann so, ja, es hat ihn jetzt voll zum Nachdenken darüber gebracht, dass das Leben ja endlich ist und ob es vielleicht gar nicht darum geht, Beruf immer so hoch zu priorisieren. Das ist natürlich gut, dass das dann diesen Effekt hat, aber manchmal denke ich mir schon so, also dazu braucht es doch nicht einen Schlaganfall. Also weiß ich nicht. Aber natürlich, ich will da jetzt gar nicht so rumpoltern. Also ich bin auch Kind unserer Zeit. Ich lebe auch in dieser Gesellschaft und ich habe auch viele Tage in meinem Leben, wo ich einfach durch den Tag eile und irgendwie ja Sachen abarbeite und so weiter und so fort. Ne? Das ist ganz klar.
Für mich ist das, was du gerade beschreibst, wenn ich so von der Seite der Achtsamkeitsphilosophie drauf schaue, für mich ist es dieses bewusst im Moment sein. Also ich kann auch mal gestresst sein oder tausend Projekte haben. Wenn ich das bewusst mache und wenn ich dabei bei mir bin und im Moment bin und in Verbundenheit bin, dann nehme ich eine gewisse Wertigkeit wahr. Wenn ich aber etwas tue und dabei, während ich das tue, nur drüber nachdenke, also wenn ich, weiß nicht, ich bin am Wochenende mit dem Zug gefahren von der Buchmesse nach Hause und wenn man dann da sitzt und denkt sich, ah, noch 4 Stunden, noch 3 Stunden, noch 2 Stunden, dann bin ich ja nicht zu Hause. Ne? Dann ist man nicht im Moment. Wenn man aber sagt, ich bin gerade hier, worauf habe ich gerade Lust? Und dann schreibt man vielleicht ein Buch oder schläft ein bisschen oder guckt eine Serie, die man schon lange nicht mehr geguckt hat oder was auch immer, aber jeder Moment kann wertvoll sein, wenn man ihn bewusst erlebt und wenn man ihn nicht nur als Übergang zum nächsten Moment sieht. Hast du dich, bevor du antwortest, hast du dich mit diesen Philosophien und ich habe jetzt Achtsamkeit genannt, es geht natürlich mit Buddhismus auch nochmal viel tiefer. War das bei deiner Recherche für dein Buch und für deine eigene Sinnhaftigkeit, war das auch eine Ressource für dich?
Ja, ich habe mich auch damit viel auseinandergesetzt und ein wichtiger Impulsgeber, also ein enger Freund von mir war da ein wichtiger Impulsgeber auf dieser Reise. Und Da aber auch eine Frage, weil darüber habe ich jetzt erst neulich auch nochmal ausgiebig mit ihm diskutiert, als wir durch die Alpen gewandert sind. Weil er ist halt schon immer sehr stark in dieser Betonung, in dieser Achtsamkeitsbetonung, so das körperliche Empfinden, so die leibliche Präsenz, das Spüren, ne? Und das sehe ich ja auch und das möchte ich auch. ich finde das auch gut. Aber meine Erfahrung ist schon die, dass Nachdenken ist ganz wichtig für mich. Und das Nachdenken ist etwas, was mir hilft, präsenter zu sein. Es bringt mich nicht weg von einem Moment unbedingt, wenn ich nachdenke, sondern der Prozess des Nachdenkens, zum Beispiel das Nachdenken über meine Endlichkeit, über die Endlichkeit anderer Menschen, also weil wir eben darüber gesprochen haben, dies als Beispiel, das Nachdenken darüber ist etwas, was mir hilft, bewusster zu leben. Und was ist denn deine Haltung zum Denken? Ganz böse oder mittelböse oder?
Das ist eine richtig schöne Frage.
Was ist deine Haltung dazu und was ist das Verhältnis zwischen Denken und Spüren?
Ich habe gerade das Bild vor Augen, wie ihr beide durch die Alpen spaziert und es Momente gibt, in denen ihr ganz viel sprecht und Momente gibt, in denen ihr einfach schweigend nebeneinander hergeht. Ja, und ich kenne das. Ja, ich kenne das von Wanderungen, dass es irgendwann den Moment gibt, wo man einfach nur noch im Moment ist und geht und gar nicht mehr denkt. Habt ihr so einen Moment auch gehabt? Ich antworte gleich auf deine Frage. Oder vielleicht tue ich es jetzt auch schon.
Gehen und gehen und gar nicht mehr denken.
Gab es so Momente, wo kein Gedanke da war? Einfach nur gewandert.
Ja, also ich muss sagen, dass diese Frage für mich nicht so viel Sinn ergibt, um ehrlich zu sein. Also weil, wenn ich gar nicht denken würde, vielleicht gab es diese Momente, aber dann kann ich mir ja nicht meines Nichtdenkens bewusst sein in dem Moment.
Aha, spannend.
Also insofern weiß ich nicht, möglicherweise gab es diese Momente, aber dann habe ich keinen Zugriff darauf, ja.
Ja.
Also es gab aber sicherlich Momente, wo ich das Gefühl hatte, sehr leiblich auch präsent zu sein und sehr berührt zu sein von dem um mich rum und sehr durchlässig dafür und stark im Spüren natürlich. Und andere Momente, wo ich wirklich einfach vor mich hingetrottet bin und über Dinge nachgedacht habe, ja.
Ja. Ich versuche mal auf deine Frage direkt zu antworten.
Ja.
Auch wenn ich das mit dem Bild vielleicht schon ein bisschen indirekt getan habe. Ich glaube, dass unser Denken ein wundervolles Geschenk ist der Evolution. Ich glaube, dass es eines der mächtigsten Tools ist, die Menschheit über Jahrtausende entwickelt hat. Und ich bin jemand, der sehr gerne denkt, der auch sehr gerne seine Gedanken in Sprache umwandelt, in Bücher bringt, in Podcasts bringt. Und das Schönste daran ist, dass man ja über Sprache sich selbst und andere Menschen erreichen kann. Mhm. Und für mich ist es eine ganz wertvolle Erfahrung gewesen über die letzten 12, 13 Jahre, seitdem ich angefangen habe mit Achtsamkeit und Meditation, erstmal so festzustellen, wenn meine Gedanken ruhiger werden, also nicht mehr so präsent sind, dann kann ich auf einmal meinen Körper und meine Emotionen viel besser wahrnehmen. Na, das so als erste Ebene. Mhm. Das heißt, man sagt ja so durch den Wind oder man ist sehr viel im Kopf. Ne? Ich zeige jetzt auch gerade so mit den Händen am Kopf.
Ja.
Und ich kenne so Momente, wo ich voll im Kopf bin und ich kriege gar nicht mehr mit, wie es meinem Körper eigentlich geht. Mhm. Und so etwas wie Wandern oder Meditieren oder einen kleinen Spaziergang im Herbst zu machen, das kann uns dann wieder in den Körper bringen. Und man denkt immer noch, aber trotzdem haben wir mehr unserer Wahrnehmung auf dem Körper und auf unserem Herz und auf unseren Emotionen. Mhm. Und dann gibt es noch die Momente, in denen ich dann für mich festgestellt habe, ich bin weder meine Gedanken, noch bin ich mein Körper, sondern ich bin das Bewusstsein, dass sich dieser Gedanken und dieser körperlichen Empfindung bewusst ist. Ja, und darum kann ich aus meiner Erfahrung raus sehr gut sein, ohne zu denken. Und ich kann auch in Anführungsstrichen denken, also mir Dinge bewusst machen, ohne dass so eine Repräsentation als Sprache durch meinen Kopf zischt. Mhm. Ich hoffe, das macht Sinn für dich.
Das ist dann eher ein bildliches Denken, oder was?
Weder noch. Also weder aber textlich noch bildlich. Es ist eine Wahrnehmung.
Aber ein Bewusstsein. Aber ohne zu denken. Oder mit Denken, ein nicht sprachliches Denken.
Ja, ein Denken ohne Wörter. Ja.
Was zeichnet das Denken dann aus, wenn es sozusagen
ein Spüren vielleicht
ist es dann? Also normalerweise würde man, also Denken ist natürlich etwas, das jetzt nicht rein sprachlich ist, ne? Also es ist nicht 100% nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Wörtern in irgendeiner Sprache, die wir gelernt haben. Mhm. Trotzdem hätte es für mich, ich finde das durchaus schwer zu verstehen gerade, was du sagst. Ich weiß nicht genau, ob ich da mit meiner eigenen Erfahrung dran anknüpfen kann. Also ich, für mich hat Denken was Sprachliches. Ich meine, manchmal denke ich auch weniger oder das Denken ist im Hintergrund und ich bin eher am Spüren und so. Jede Person hat da ja auch eigene Zugänge. Also weiß ich nicht, wenn ich beispielsweise singe oder so, dann ist das definitiv etwas, also ich mache gerne Musik, aber hobbymäßig jetzt. Mhm. Aber wenn ich Musik mache, das ist definitiv etwas, was mir ermöglicht, das Denken ist, das ist irgendwo da ganz, ganz, ganz hinten, ja. Aber diese Formulierung, die du sagst, dieses Denken, aber ohne Wörter, das.
ich versuche gerade mit Wörtern das zu beschreiben, was nicht in Wörtern beschreibbar ist.
Ja, das ist, das ist wirklich tricky. Und
ich spreche auch nur über meine persönliche Erfahrung. Ich habe vielleicht noch ein Bild, wenn du an die, wenn du an die Quadratur des Kreises denkst. Ne? Mhm. Der Kreis ist so das analoge Leben und Wesen, ne? Das analoge, was wir jeden Tag erfahren. Und dann versuchen wir als Menschen ja, da einen Griff dran zu kriegen und das zu verstehen und jemand anderen zu erklären. Und dann, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier meine Tasse in der Hand, die hat auch zufällig einen Griff und dann zeige ich dir die Tasse und sag hier, Tasse. Und dann weißt du, Tasse. Und es gibt aber natürlich 1 Million unterschiedliche Tassen und Formen und Farben und so. Das heißt, das Wort Tasse ist eine Abstraktion von dem Objekt, was ich dir gerade gezeigt habe. Und genauso, auch wenn wir mittlerweile sehr, sehr fein geworden darin sind, in unserer Sprache Dinge zu beschreiben, bleibt Beschreibung, Denken, Sprache immer eine Abstraktion von der Wirklichkeit.
Ja. Und damit kann ich viel anfangen. Now we're talking.
Schön, also, dass wir da sagen. Philosophischen Deep Talk.
Ja, da gibt es auch ein eigenes Kapitel zu in meinem Wozu das alles Buch. Ja, also da, das ist, da bin ich jetzt bei dir. Ja, das stimmt. Also,
In diesem Bild, ich teile das. Genau, in diesem Bild ist das Bewusstsein, ist der Kreis. Das ist das Analoge, das ist alles. Und dann kommen die Emotionen, dann kommen die Gedanken, dann kommen die körperlichen Empfindungen, die ich beobachten kann als Bewusstsein und die dann das in Sprache bringen, was aber schon vorher da war.
Aber ich bin mir nicht sicher, jetzt, wie meinst du das dann mit dem Spüren? Also bringst du jetzt so eine Hierarchie rein und sagst, dass aber die Wahrnehmung, unsere Sinne, das Sinnliche, das Spürende und so weiter, dass das aber so eine Art unverfälschter Zugang ist zur Welt und dann kommt die Sprache und abstrahiert und macht Begriffsboxen auf und so weiter?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also unsere Wahrnehmung ist ja gefiltert.
Ja, also, eben, deswegen.
Genau.
Das, ja. Das heißt, auch hier in unser großes Fragezeichen im Hintergrund.
Also in das, was uns bewusst ist, kommt nur das, was durch diesen Filter geht. Ja.
Naja, nicht nur gefiltert, sondern das ist auch unsere Wahrnehmung, die, wir können die Welt nicht wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Also wir nehmen sie immer durch unsere Augen, durch unsere Ohren und so weiter. Mhm. Wir nehmen sie auf eine ganz spezifische Art und Weise wahr. Das ist nicht nur, weil die Sprache, was du gesagt hast mit dem Baum und sowas, sondern das, was ich vor mir sehe, das ist ja kein objektiver Eindruck der Umgebung, die hier um mich herum ist.
Genau. Es ist immer eine Interpretation, immer subjektiv und immer dadurch, wie man selber geprägt wurde. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob wir da zu einem Konsens kommen oder zu einem Verständnis. Das, was ich versuche zu beschreiben, ist einfach so eine subjektive Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung, dass ich lange mich mit meinen Gedanken identifiziert habe, dann habe ich irgendwann festgestellt, wenn die Gedanken ruhiger werden, dass ich dann noch mehr meinen Körper und meine Emotionen spüre, dann habe ich mich damit identifiziert und dann habe ich irgendwann in tiefen Meditationspraxen, in Ritualen festgestellt, ich kann meine Gedanken, meine körperlichen Empfindungen, meine Emotionen beobachten. Das heißt, ich bin die ja nicht, ich bin das, was beobachtet. Und das ist dann die nächste Ebene, auf die man schauen kann. Aber das macht im Alltag natürlich gar keinen großen Unterschied, weil im Alltag ist es ja trotzdem dieser Körper mit diesen Gedanken und diesen Emotionen, der handelt.
Also diese Perspektive, die ist mir vertraut, aber ich muss sagen, ich teile die nicht ganz. Also dieses sich, in der Psychologie würde man sagen, ja, dissoziieren von den eigenen Gedanken. Das ist eine tolle Praxis, ne?
Ich würde sagen, integrieren, nicht dissoziieren.
Das sind ja. Naja, aber dissoziieren im Sinne von zu sagen, das bin nicht ich. Du löst dich, du dissoziierst den Teil von dir.
Da hast du recht, wenn ich das so gesagt habe. Nee, sich nicht damit identifizieren. Also ich bin nicht nur meine Gedanken.
Sondern nicht meine Gedanken sind. Ja, okay. Ja. Genau, ja. Nicht nur, du bist nicht ausschließlich deine Gedanken und so. Du bist das auf jeden Fall, aber. Ja, okay.
Ich denke aber auch gut, Dinge.
So ausgedrückt.
Ja, ich denke viele Dinge, die gar nicht von mir kommen. Also Dinge, die, wenn man sich mit Neurowissenschaften beschäftigt, wie man geprägt ist, Werbung, die man gesehen hat, was man als frühes Kind von seinen Eltern gehört hat, Glaubenssätze. Ne?
Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist doch auch nicht schlimm. Das bringt uns wieder auf diesen Glaubenssatz, wir müssen so ein authentisches, wahres Selbst in uns finden. Nee, müssen wir nicht. Gibt's nämlich nicht. Das ist so ein Reinheitsgedanke. Es ist so ein Reinheitsgedanke von in mir drin, da existiert so ein reiner, wahrer Kern, so ein unbeflecktes, strahlendes, kleines Schätzchen in so einer Box. Und das ist irgendwie verschüttet gegangen unter mein Traumata, unter der gesellschaftlichen Prägung, den ganzen äußeren Erwartungen und so weiter und so fort. Und das muss ich jetzt wieder freilegen. Das glaube ich nicht.
Willkommen in meiner Welt.
Wir sind eine soziale Spezies. Wir sind immer von anderen Menschen abhängig. Wir sind durch andere Menschen in die Welt gekommen. Wir wären gar nicht hier ohne andere Menschen. Wir lernen, unsere ganze Autonomie basiert darauf, dass wir von anderen Menschen lernen. Wir sind durch und durch und durch und durch soziale Wesen. Sonst würden wir einfach nicht existieren.
Voll.
Und insofern ist unser Selbst natürlich ganz stark geprägt und diese Prägung ist nichts, was unser Selbst verfälscht und verwässert, sondern diese Prägung ist ganz wesentlich das, was unser Selbst ausmacht.
Finde ich eine schöne Perspektive, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich glaube, dass beides richtig ist und dass beides auch gemeinsam existieren kann. Also ich glaube, dass es etwas gibt in uns, was uns im Kern ausmacht. Da gibt es zum Beispiel so Wörter wie Seele für. Und dann gibt es all die Prägungen, all die Erfahrungen, die zu uns gehören, die uns zu der Person machen, die wir heute sind, die man nicht dissoziieren sollte, die man integrieren sollte, aber von denen man sich auch nicht abhängig machen sollte. Das ist meine Überzeugung.
Ja, für so ein selbstbestimmtes Leben ist das natürlich gut wieder, ne? Also sich zu emanzipieren, nicht abhängig zu machen, wie du sagst. Das denke ich auch. Und natürlich, ich glaube, mit diesem wahren Selbst, das hat viel mit so innerer Stimmigkeit, innerer Kohärenz zu tun. Ich glaube nicht, dass da so ein wahres Selbst in einem schlummert, sondern ich kenne das doch auch, wir alle kennen das. Wir alle kennen doch diese Erfahrung, wenn man das Gefühl hat, so, das bin jetzt gerade wirklich ich. Ja, ich bin irgendwie authentisch, das bin ich. Und wir alle kennen auch die gegenteiligen Erfahrungen, wenn wir das Gefühl haben, wir spielen eine Rolle, wir sind gerade in uns gerade, ist vielleicht eine Wut und diese Wut, die kommt aber eigentlich von einer anderen Person, weil diese andere Person hat eigentlich diese Wut in uns reingebracht und so. Und dieses Gefühl, das bin doch gar nicht ich, das bin doch gar nicht ich. Ich glaube, diese Gefühle, diese Erfahrungen, die haben ganz viel zu tun mit so einer inneren Stimmigkeit oder Nichtstimmigkeit. Und definitiv, ich glaube, in der Praxis, weißt du, deine Perspektive, meine Perspektive, die haben gar keine großen Unterschiede am Ende, so habe ich das Gefühl, aber trotzdem würde ich auf dieser theoretischen Ebene immer noch mich ein Stück weit wehren gegen diese Vorstellung des wahren Selbst, sondern sagen, das ist dann eher Erfahrungen, in denen wir eine starke innere Kohärenz erleben, weil Dinge und Dinge, die wir an uns mögen und über die wir uns auch identifizieren und so weiter und die sich vertraut und gut anfühlen, weil die auf eine konstruktive Art ineinander greifen und in der Situation wir die auf eine konstruktive Art und Weise irgendwie in Erscheinung bringen können, ins Fühlen reinbringen können, in unser Handeln reinbringen können, in unsere Beziehung reinbringen können. Und dann beginnt das einfach ineinander stimmig zu werden. Und das ist, so würde ich das beschreiben,
ja. Ja, das ist schön, dass du diese Momente für dich auch kennst und beschrieben hast. Ich mag auch das Wort Stimmigkeit, das habe ich auch schon sehr oft benutzt, auch in diesem Podcast. Weil du mich ja eingeladen hast zu der Diskussion über das Thema, habe ich Lust, dir zwei Sachen dazu zu erzählen, die mich sehr geprägt haben. Das erste ist der Freund meiner Oma, der leider seit vielen Jahren verstorben ist. Der stand mal vor mir, da war er, glaube ich, 85, und hat mich angeguckt, wir waren so alleine im Zimmer und hat er zu mir gesagt, das ist schon verrückt, mein Körper ist jetzt 85 Jahre alt, aber es gibt etwas in mir, das ist auch immer noch 15. Das ist immer noch das Gleiche. Und das hat mich so geprägt, weil ich glaube, und das kann jeder und jede mal für sich gerade einchecken, ne? Egal was in dieser Welt passiert, egal was wir für Erfahrungen machen, es gibt irgendwie etwas in uns, was von Anfang an da war und was bis zum Ende da ist. Und das ist einfach wunderschön, weil das heißt auch, dass egal, was auch Schlimmes passiert, es trotzdem noch so einen Kern gibt, der unberührt ist davon. Das ist was ich sehr heilsam finde, diese Perspektive.
Aber glaubst du, dass das bei allen Leuten so ist?
Ich glaube, und da passt das Wort Glauben tatsächlich, ich glaube das ja. Weil ich weiß also ja nicht,
was andere
Menschen
nicht.
Sind. Ich kenne es von mir, ich habe bei mir eher die Erfahrung gemacht, häufig, regelmäßig, dass ich mit diesem inneren Kern verbunden bin und diese Stimmigkeit wahrnehme und wahrnehme, dass egal was im Außen passiert, da alles perfekt ist.
Und aber mein Eindruck ist, dass es auch Leute gibt, die das Gefühl haben, im Laufe ihres Lebens den Zugriff zu diesem Kern ein Stück weit verloren zu haben. Ja. Also, dass der Partner deiner Oma war das, ne? Meintest du? Ja, also, dass man diese Aussage so machen kann wie er, sicher ist er nicht der Einzige auf der Welt, aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht ein Given, oder?
Genau wie du es eben beschrieben hast, ne? Das ist so, das ist immer da, aber den Zugang dazu, der ist verschüttet durch all die Dinge, die passiert sind. Und das sehe ich ja als Teil der Arbeit von Achtsamkeit und Coaching, da die Wege wieder freizuschaufeln. Und ich muss, das war das Zweite, was ich dir noch erzählen wollte, du hast ja auch Harari eben genannt und ich glaube, wir beide sind große Fans von seinem Schaffen. Er hat in Homo Deus, hat er ganz am Ende, spricht er über Meditation und er meditiert ja sehr viel. Er macht tatsächlich auch irgendwie einmal im Jahr 3 Monate Vipassana, glaube ich. Und er hat gesagt, für ihn hatte dieses Bild von, also er schaut sich die Welt an und für ihn passt das Bild von, wenn man einen Tunnel durch einen Berg baut, dann bohrt man von beiden Seiten und trifft sich in der Mitte. Und für ihn ist es sowohl das drüber nachdenken, ne, mit den wundervollen Gedanken, die wir haben, als auch das in sich reinspüren, für ihn ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Und das hat mich sehr berührt, weil ich mag beide Welten und ich mag es vor allem auch, beide Welten zu verknüpfen und auf der einen Seite was zu erspüren und dann die Worte dafür zu finden und manchmal aber auch was zu hören und dann in mich reinzuspüren, ob ich das auch nachfühlen kann, nachvollziehen.
Schön. Das erinnert mich an den Begriff des Überlegungsgleichgewichts von John Rawls aus der Philosophie.
Das darfst du gerne beschreiben.
Da geht es um ein anderes Thema eigentlich, da geht es um Gerechtigkeit, aber er meint auch, wir müssen eine Theorie der Gerechtigkeit entwickeln, die dann auf unsere Welt anwenden, aber umgekehrt, wir müssen auch gucken, was sind unsere Intuitionen über Gerechtigkeit und das dann wieder in die Theorie rüberspiegeln und diesen Ping-Pong-Effekt, da hat er so diese Vorstellung, dass wir in so ein Überlegungsgleichgewicht reinkommen und das kann man, glaube ich, auch beschreibt wahrscheinlich was Ähnliches, ne, mit diesem von beiden Seiten bohren, dass das Denken prägt dann unser Empfinden ein Stück weit.
Ja.
Also weil natürlich ist ja, wie wir uns fühlen, ist ja auch mitbestimmt durch, was wir sprachlich uns denken. Aber umgekehrt lassen wir auch unser Denken, unser Theoretisieren und sowas, unser Philosophieren leiten durch das, was wir spüren und erfahren.
Wow. Hätte ich am Anfang unseres Gesprächs nicht gedacht, dass wir da hinkommen, aber genieße ich gerade sehr. Und du hast ja am Anfang schon gesagt, als ich dich gefragt habe nach dem Sinn des Lebens, hast du erstmal ausgeklammert, dass spirituelle, esoterische, ich weiß nicht, welche Worte du alle benutzt hast, magische, das hast du erstmal ausgeklammert.
Würde metaphysisch, man wahrscheinlich neutral sagen.
Ja, ist ein gutes Wort. Und hast gesagt, das klammern wir aus. Ich weiß nicht genau, was dein Wort war, aber so in diese Richtung. Und du hast dich konzentriert in deiner Arbeit, in deinen Büchern auf das im Alltag Erfahrbare. Und das finde ich so stark, weil das ist, weil manchmal braucht man gar nicht die große Antwort, oder man hat die große Antwort schon, aber es fehlt einem im Alltag dann die Übersetzung dafür. Und da finde ich, den Ansatz.
Der Alltag ist aber das, was zählt. Ne? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mann, der hat zu mir gesagt, ach, weißt du, hat er mich gefragt, ne, und was arbeitest du, aha, und worüber schreibst du und so. Und da meinte er so, diese großen Fragen irgendwie, was der Sinn des Ganzen ist, darauf habe ich keine Antwort. Aber es ist mir auch egal, weil ich habe hier mein Umfeld, ich leiste meinen Beitrag, ich habe einen Job, wo ich anderen Leuten helfe, ich bin irgendwie viel draußen, bin mit der Natur verbunden und so weiter und so fort, passt. Und diese Aussage, da will ich kurz stehen bleiben, diese Aussage hat nämlich eigentlich so eine Art implizite Hierarchie. Ich habe keine Antwort auf die großen Fragen, aber immerhin kann ich hier einen Beitrag leisten. Das ist aber eigentlich andersrum. Die Fragen, auf die es ankommt, das sind diese Fragen auf der Ebene des Hier und Jetzt und im Diesseits. Das ist das, worauf es ankommt. Da spielen die Fragen eine Rolle. Da ist es wichtig, Antworten zu finden. Das darüber, das ist gar nicht so wichtig. Das darüber wird auch immer dann wichtig, vor allen Dingen für Menschen, wenn der diesseitige Sinnzusammenhang zerreißt. Dann wird es ja ein großes Thema. Wenn der Sinn zerbricht, wenn der Sinn im Diesseits zerbricht, wenn der Sinn im Hier und Jetzt zerbricht, wenn der Sinn in konkreten Beziehungen, in konkreten weltlichen Kontexten zerbricht und dort nicht gefunden werden kann, dann kommt die Sinnkrise und dann kommen die fetten Fragen nach dem größeren metaphysischen Sinn. Aber weil der Kern des Problems ist nicht diese metaphysische Ebene. Der Kern des Problems ist, dass ein Sinnzusammenhang auf der weltlichen Ebene zerrissen ist. Und dort kann Sinn auch nur wiederhergestellt werden. Dort kann Sinn repariert werden. Und es ist umgekehrt. Ein metaphysischer Sinn, von dem ich nicht glaube, dass es ihn gibt und dass er irgendwas Qualifiziertes sagen könnte, wenn, dann wäre der ja wiederum ein Trostpflaster. Das ist das Trostpflaster für den eigentlichen Sinn. Und der ist im Diesseits. Weil dann suchen die Leute ja Trost. Dann suchen sie Trost. Wenn es, egal, ich wiederhole mich. Okay.
ich fand es sehr, sehr eindrücklich. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein sinnerfülltes Leben, also zum Beispiel habe ich einen Job, der eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Ich habe Beziehungen, zum Beispiel eine Familie oder jemand, um den ich mich kümmern kann. Und ich habe so in ganz vielen Dingen im Alltag, das ist nicht nur die eine Sache, ne, sondern es sind ganz viele Dinge im Alltag, empfinde ich eine Sinnhaftigkeit und habe dadurch ein sinnerfülltes Leben. Und dann bricht das weg. Also zum Beispiel werde ich arbeitslos oder jemand Wichtiges in meinem Leben stirbt oder ich versuche es gerade konkret zu machen. Ne? Ich ziehe um und habe meinen Freundeskreis nicht mehr da. Und dann fehlt mir diese Sinnhaftigkeit im Alltag in den kleinen Dingen. Und dann gibt es entweder die Strategie, die wieder aufzubauen, mit neuen Menschen, mit neuen Aufgaben oder halt im Metaphysischen das zu suchen. So habe ich das jetzt für mich interpretiert.
So ungefähr, ja. Also ich glaube, das sind die Momente, in denen es dann, also ja, in denen diese metaphysischen Fragen Relevanz bekommen können oder ein Gewicht bekommen können. Ja, weil es aber eigentlich, weil das Problem aber eigentlich auf einer anderen Ebene liegt.
Ja.
Deswegen würde ich auch immer raten, naja, egal, Punkt.
Was ja ein sehr schöner Ansatz ist, weil er dich in deinen Handlungsbereich bringt. Ne? Also sich vielleicht Gedanken darüber zu machen, was hat mir bisher Sinn gegeben, zu reflektieren, auszuprobieren in neuen Beziehungen, in neuen Tätigkeiten, wo kann ich diesen Sinn wahrnehmen. Ja, glaubst du denn, dass alle das können? Also spüren, wann etwas Sinn macht? Sinnigkeit?
Ja, das meinte ich. gerade, also ich glaube schon, dass jede Person prinzipiell dort Möglichkeiten hat, aber die Möglichkeiten sind ungleich verteilt. Also das ist, weil es eben nicht nur an uns liegt. Also die Frage ist ja, also wir haben jetzt übrigens gar nicht so richtig darüber geredet, welche Arten von Sinn es gibt, aber egal, ich glaube, es führt jetzt so weit. Das ist ja, genau, entweder ist der Trailer für das Buch oder wir führen nochmal ein anderes Gespräch. Aber, also es gibt verschiedene Arten von Sinn. Aber was diese Arten von Sinn gemeinsam haben, ist, dass Sinn sehr stark im Dazwischen entsteht.
Ja.
Es gibt zwei häufige Irrtümer, was Sinn angeht. Der erste Irrtum ist, Sinn als etwas, was außerhalb von uns liegt. Hm. Also Sinnsuche, Sinn finden, als etwas zu begreifen, wo ich irgendwie, was irgendwie gar nicht so viel mit mir zu tun hat, sondern wo ich irgendwie rausgehe in die Welt und dann da wie auf so einer Schatzsuche, ja, irgendwie mich so durch die Welt bewege und dann da draußen in irgendwas Sinn finde. So, da draußen ist aber kein Sinn. Es gibt auch keine Schatzkarte zum Sinn. Und der ist da nicht versteckt. Der ist nicht unter unserem Stuhl und nicht unter unserem Bett und der ist auch nicht in irgendeinem Wald. Dann gibt es ein zweites Missverständnis, nämlich genau das Gegenteil. Sinn in uns zu suchen und zu glauben, in mir drin, da ist der Sinn. Und jetzt muss ich irgendwie in mir spüren, in mir fühlen, in mich denken, wie auch immer, in mir herumkramen, um diesen Sinn in mir zu finden. Nein, in mir ist kein Sinn. Sondern Sinn entsteht, Sinn ist im Dazwischen. Sinn entsteht durch unsere Beziehung zur Welt. Also Sinn ist nicht in der Welt und Sinn ist nicht in mir, sondern Sinn ist im Dazwischen. Und um sich das zu verdeutlichen, kann man zum Beispiel, kann man den Begriff der Freundschaft nehmen. Wenn jetzt zwei Menschen miteinander befreundet sind, kann man ja auch fragen, wo ist die Freundschaft? Ja, ist die Freundschaft in der Person A? Einfach nur in der? Nee, die andere Person ist doch auch daran beteiligt. Es ist nicht einfach nur, die Freundschaft ist nicht in A. Ist sie in B? Nein, sie ist nicht in B. Wo ist die Freundschaft? Die Freundschaft ist in dem Dazwischen, in dem Wechselspiel, in zwei Menschen, die einander in freundschaftlicher Liebe und in einer freundschaftlichen Praxis verbunden sind. Das heißt, es ist ein Beziehungsbegriff, dieser Begriff der Freundschaft. Und nur weil man Freundschaft nicht sehen kann und weil es kein Gegenstand ist, heißt es natürlich nicht, dass es nicht real ist. Es ist extrem real und es hat eine extreme Macht in unserem Leben. Und so ist es auch mit dem Sinn. So ist es mit dem Sinn, wie mit der Freundschaft. Sinn, das ist eine Weltbeziehung. Das hat immer ganz stark damit zu tun, wie kann ich mich in Beziehung setzen zu den Menschen um mich rum? Wie kann ich mich Beziehung zur Natur, zu allem, was mich umgibt, zu meiner gesamten Welt im Endeffekt. Und naja, was ist denn wichtig, damit eine solche Beziehung funktioniert? Beide Seiten. Also einerseits liegt es ganz viel an mir selber, an meiner eigenen Haltung, meiner eigenen Art durchs Leben zu gehen. Ich muss aktiv, ganz aktiv dazu beitragen, Sinnbeziehungen zu schaffen. Das ist wirklich eine aktive Aufgabe. Aber eben nicht nur an mir, weil eine Beziehung hat zwei Seiten und das andere ist auch meine Welt, in der ich mich bewege, mein Umfeld und so weiter. Und wenn es dort sehr schlechte Anknüpfungspunkte gibt, um in eine Sinnbeziehung zu treten, dann wird es mir eben sehr schwer gemacht. Und deswegen, und deswegen denke ich, dass, dass die Möglichkeiten ungleich verteilt sind und trotzdem aber ganz viel in unserer Verantwortung liegt und trotzdem auch jede Person auch immer irgendwelche Möglichkeiten hat, gerade weil Sinn etwas derart Vielschichtiges ist, gerade weil es verschiedene Arten von Sinn gibt.
Das knüpft ja an dem, was wir geparkt haben. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, so die Sicht des Individuums ist verantwortlich dafür und das Gesicht des Kollektiv oder das System. Und da habe ich total Lust, drüber zu sprechen. Und vorher würde ich gerne noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Und zwar finde ich es gerade so interessant, bei mir selber zu beobachten, wie da so eine Ambiguität bei mir ist, so eine Gleichzeitigkeit. Also bei allem, was du sagst, spüre ich so ein, das macht total Sinn, das ist stimmig. Und gleichzeitig habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ne? Oder vielleicht beschreiben wir auch das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive. Also ich stimme voll zu mit, in Beziehung sein, in dem dazwischen die, und Sinn auch als aktiv zu sehen. Also nicht nur, ich warte auf den Sinn, sondern ich gestalte ihn ja aktiv mit. Und was ich jetzt meine mit, was ich als andere Erfahrung gemacht habe, ist, ich habe die Erfahrung gemacht, unter anderem in der Meditation, aber nicht nur in der Meditation, ne, auch in Erlebnissen, eine tiefe Sinnhaftigkeit zu spüren. Und die ist so tief und so so intensiv, dass sie mich trägt. Und tragen heißt nicht, dass ich nichts mehr machen muss, dass ich jetzt einfach nur noch passiv durchs Leben floate und alleine in meinem Zimmer sitze, sondern das Gegenteil. Also es trägt mich, so ein Vertrauen, so eine Sinnhaftigkeit. Und dadurch kann ich halt im Alltag noch viel mehr genau in das gehen, was du gerade beschreibst. Und darum glaube ich wieder an diese Gleichzeitigkeit. Ne? Ich glaube daran, dass es beides ist. Es ist im Weltlichen, in dem Alltäglichen, genau das, was du beschreibst. Und das schließt für mich aber nicht aus, dass es nicht auch diese Erfahrung gibt, wenn ich in mich schaue und in mir nach Sinn gucke. Oder wenn ich raus in die Welt gehe und der Welt sage, ey, ich will den Sinn finden. Und dann durch Erfahrung in der Welt, durch Begegnungen, durch Überraschungen auf einmal den Sinn finde. Ja, also ich glaube, das kann ausschließen.
Aber natürlich ist weder ist es irgendwie verkehrt, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und in der Welt Dinge zu entdecken und zu suchen, noch ist es verkehrt, introspektiv zu sein, in sich hinein zu horchen, vielleicht in eine Therapie zu gehen, zu philosophieren, nachzudenken, in sich zu spüren und so weiter und so fort. Also weder das eine, also beides ist natürlich wichtig und beides kann in der Hinsicht hilfreich sein. Aber ich glaube, auch dann, wenn man jetzt in die Welt geht, um in der Welt irgendwas zu suchen, das Gefühl hat, dort irgendwas zu finden, dann ist das, was man dort findet, nicht einfach nur etwas, was man in der Welt gefunden hat, sondern was man eigentlich in dem Moment findet oder was in dem Moment plötzlich entsteht, ist immer irgendeine Form von Beziehung.
Ja.
Also wer das Surfen für sich entdeckt, hat nicht einfach nur das Surfen entdeckt, sondern der hat sich in der Beziehung zum Surfen entdeckt.
Sehr schön. Das ist sehr gut zusammengefasst, ja. Und deshalb glaube ich, dass es gleichzeitig sein kann. Und mir war es nur wichtig, das aus der Perspektive nochmal zu betonen, weil du ja gesagt hast, man findet den Sinn nicht da und nicht da. Und,
ja, das sind Praktiken, die helfen können, aber der Sinn entsteht immer in der Beziehung. Der Sinn ist nicht einfach da draußen in der Welt, der ist nicht einfach im Surfen, im was weiß ich was, in irgendwas und der ist nicht in mir, sondern man ist auf der Suche, man geht, man macht Erfahrungen und in diesen Erfahrungen kann dann Sinn entstehen.
Ja.
Im Dazwischen. Ja.
Ja. Sehr schön. Ich freue mich total, dass wir uns die Zeit nehmen. Und wenn du Lust hast, können wir gerne auch noch ein bisschen weitersprechen. Gibt so viel, worüber wir noch reden können. Hast du Lust, noch ein bisschen Zeit dran zu hängen?
Wir können gerne, möchte, aber gut, wir unterhalten uns miteinander und es ist die Freiheit der Hörerinnen und Hörer auszuschalten.
Ja, genau, und wir haben einen schönen Cliffhanger, und zwar haben wir geparkt Individuum und System. Und du hast mich ja auch gefragt, weil ich vermute, weil in der Achtsamkeit ja sehr häufig missverstanden wird, dass es nur um einen selbst geht und darum alles mit sich selbst auszumachen und sich dann die Welt verändert oder eben nicht. Und das ist mir auch ein sehr wichtiges Thema. Darum habe ich da total Lust, drüber zu sprechen. Ich glaube, dass beides, also das Ich und das System, wichtig ist und wechselseitig sich bedingt. Dass wenn ich mit einer Offenheit, mit einer Idee, mit einem Wunsch, einer Intention in die Welt trete, habe ich einen direkten Einfluss auf diese Welt. Und wenn ich Dinge, die in der Welt passieren, für mich in Perspektive setze und für mich eine Geschichte dazu erzähle oder eben keine Geschichte dazu erzähle, sondern Non-Attachment, einfach die Geschichten immer wieder loszulassen, dann habe ich einen sehr, sehr großen Einfluss auf mein Wohlbefinden und auf mein Sein. Und gleichzeitig bin ich aber nicht frei von dem System, was aber auch schön ist, weil das System ist auch nicht frei von mir. Aber das ist ganz wichtig, weil wir leben in so einer Welt, in der allen immer gesagt wird, du bist irgendwie deines Glückes Schmied. Und das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Also die ganze Wahrheit ist, dass wir in einem sehr ungerechten System leben, in dem manche Menschen sehr große Privilegien haben, andere keine Privilegien. In einem System, das eine bestimmte Art von Handlung und von Mensch oder von Charakterzügen bestätigt und unterstützt und andere ablehnt. Und das ist zu kurz gegriffen, wenn man sagt, du musst dich nur mit dir selbst beschäftigen und in der Meditation findest du alles. Ich vermute, dass deine Frage daher kommt. Also ich sehe die Wechselwirkung und finde, dass beide Perspektiven wichtig sind. Also wir als Gesellschaft, wir als Freunde, wir als Unternehmen müssen uns zusammensetzen, müssen in Austausch gehen, müssen gemeinsam co-kreieren, in was für einer Welt wollen wir leben, in was für einem Unternehmen wollen wir arbeiten und was für einer Freundschaft wollen wir sein, was für eine Beziehung.
Mhm. Ja, voll cool. Also da kann ich natürlich viel mit anfangen und mich da auch wiederfinden in den Perspektiven, wie du sie beschrieben hast. Mein Eindruck ist halt, dass ja, lassen wir mal dahingestellt, wie qualifiziert oder unqualifiziert dieser Eindruck ist, aber zumindest mein ganz persönlicher subjektiver Eindruck aus mehreren Gesprächen mit Menschen, die aktiv sind in diesem ganzen Bereich, ist, dass es trotzdem eben am Ende die Lösung sehr stark über das Individuum läuft. Also, dass es viel darum geht, wir müssen jetzt in ein anderes Fühlen reinkommen, in uns selber, also immer innere Transformation. Inneres Healing, innere Transformation. Und dann natürlich ist das wiederum Teil und wird das irgendwie vielleicht dazu beitragen, hoffentlich zu einer besseren Gesellschaft. Mhm. Und das, genau, das ist eine Seite der Wirkungskette, ne? Aber umgekehrt ist es, glaube ich, auch wichtig, also eben wirklich über gesellschaftliche Strukturen zu sprechen und dort anzusetzen und dort auch zu versuchen, Dinge zu verändern und nicht nur im Bereich des individuellen Spürens, Denkens, Wahrnehmens und so weiter und so fort, sondern man muss diese Ebenen gar nicht gegeneinander ausspielen. Man muss ja auch nicht sagen, dass das Individuelle unwichtig ist. Das ist ja auch ist ja völliger Quatsch. Natürlich ist es super wichtig. Aber ja, aber einfach diese, wenn beide Ebenen wichtig sind und wenn es ein Wechselspiel gibt, dann ist es auch wichtig, über beide Ebenen zu sprechen. Und dann muss Veränderung irgendwo auch beide Ebenen umfassen.
Mhm. Ja. Und ich finde, das ist wirklich ein revolutionärer Gedanke. Revolutionär deshalb, weil ich das bisher auch noch nicht so wahrgenommen habe. Wenn es um Sinnsuche geht, wenn man mal in Büchern rumblättert, wo es um Sinnsuche geht, gibt es selten diese kollektive Perspektive. Und das finde ich an deiner Arbeit auch so großartig. Magst du mal ein bisschen umreißen, weil du sprichst ja auch viel über Sinnhaftigkeit in der Arbeitswelt und auch in der Gesellschaft und jetzt auch, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Wie kann denn die Gesellschaft, das Unternehmen, das Miteinander dazu beitragen, dass das Individuum mehr Sinnhaftigkeit verspürt, lebt?
Eine große Frage. Das ist jetzt natürlich ein fetter Klotz, die Frage. Ich muss mal gucken, dass wir hier zeitlich irgendwo im Rahmen bleiben. Also es ist also natürlich ist das eine Sache, die man auf vielen verschiedenen Ebenen anschauen kann und wo es jetzt nicht eine Antwort gibt, sondern letztlich einen ganzen Fächer voller Antworten, einen ganzen Fächer voller Ansätze und nicht eine magische Lösung, die jetzt alles besser macht.
Ja.
Und ich möchte mal einen Aspekt rausgreifen, weil der, glaube ich, auch gut passt zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben und auch zu diesen Achtsamkeitsthemen, mit denen du dich so intensiv beschäftigst und bestimmt deshalb auch die Hörerinnen und Hörer. Das ist halt der Aspekt der Technisierung unserer Lebenswelten.
Sehr gerne.
Also wir leben in einer Gesellschaft, die immer stärker strukturiert wird durch Technologie und in einem Alltag, wo, also jetzt gerade zum Beispiel dieses Gespräch zeichnen wir jetzt auf und schauen dabei in eine Kamera, sind in der gleichen Stadt und doch ein paar Kilometer voneinander entfernt, anstatt uns zu treffen und gegenüber zu sitzen. Mhm. Das alles ist natürlich
beim Vietnamesen.
Ja, das alles ermöglicht durch moderne Technologie, was natürlich auch schön ist, viele gute Seiten hat. Aber es bedeutet, dass auf manchen Ebenen das Verhältnis Mensch-Welt oder sagen wir mal Ich-Welt, ja, dass das droht, so ein bisschen an Unmittelbarkeit zu verlieren. Weil Technik ist immer dazwischen. Also wenn ich etwas mit den Händen mache, dann ist das natürlich viel unmittelbarer, als wie wenn ich dabei ein Werkzeug benutze. Und mittlerweile arbeitet die Mehrheit aller Menschen in Deutschland am Computer. Mhm. Also diese 50%-Grenze wurde schon vor ein paar Jahren überschritten. Das ist also de facto die Mehrheit. Die Mehrheit arbeitet in einem Büro an einem PC. Was auch immer die da machen, in welcher Branche, mit welchen Aufgaben. Und diese Arbeitsweise ist nicht per se verkehrt und die ist nicht per se dramatisch und man kann trotzdem auch erfüllt arbeiten. Aber es ist natürlich alleine schon eine Art und Weise zu arbeiten, die es begünstigt, dass man sich von der eigenen Arbeit ein Stück weit entfremdet fühlt. Mhm. Weil das Verhältnis zu dem, was ich da tue, das Verhältnis zum Produkt, das Produkt, das Verhältnis zu meinen Kundinnen und Kunden, das Verhältnis zu den Mitarbeitenden, all diese Verhältnisse werden möglicherweise so etwas, ja, weniger unmittelbar. Etwas, ne, da ist etwas dazwischen. Die sind alle technologisch vermittelt in irgendeiner Form. Und ja, das ist, wenn wir jetzt 1000 Jahre zurückspringen oder ein paar hundert Jahre, vor die industrielle Revolution hatten wir Agrargesellschaft und so weiter. Ich möchte nicht dort leben und vieles ist heute besser als damals. Aber definitiv war die Arbeit sehr viel unmittelbarer. Und insofern ist in dem großen Fächer der Faktoren, die dazu führen, dass Sinnfindung heute eine oftmals schwierigere Angelegenheit geworden ist. Und in dem großen Fächer der vielen verschiedenen Antworten, die man jetzt geben könnte auf die Frage, was tun, ist das ein kleiner Schnipsel in diesem Puzzle, ist dieser Aspekt der Technisierung und die Frage, wie können wir Beziehungen gestalten, Arbeitswelten gestalten, unser Miteinander gestalten, Gesellschaft gestalten, in einer Art, dass Technologie eine konstruktive Rolle spielt und uns letztlich auch immer analog verbindet und nicht im Digitalen stehen bleibt, sondern dass es uns, dass es am Ende das Analoge stärkt, das Digitale nutzen, um das Analoge zu stärken und nicht das Digitale nutzen, um das Analoge zu schwächen, weil alles immer digitaler wird. Das ist, glaube ich, ein Aspekt und die, und einfach vielleicht, um nur noch mal einen zweiten zu nennen, ohne da jetzt so lange dann drauf einzugehen.
Genau, nenn ihn nur mal, sonst.
Ja, wäre halt eben auch so etwas wie die Steigerungslogik, ne? Also die, die Tatsache, dass in sehr vielen gesellschaftlichen Subsystemen, dass sie architektonisch auf eine Steigerung ausgelegt wird, also das höher, schneller, weiter.
Wachstum.
Das Wachstum, genau. Wachstum, das ist etwas, und der Druck auch, ne? Das ist halt auch etwas, was zum Beispiel uns dazu verleitet und strukturell ein Stück weit dazu bringt, den Blick in die Zukunft zu richten, auf das, was noch nicht ist, auf das, was man, was noch werden könnte, was man noch erreichen will, wie auch immer. Und durch diesen Blick in die Zukunft möglicherweise auch ein Stück weit das Bewusstsein, das Gespür dafür verliert, für den Sinn, der in der Gegenwart liegt.
Macht für mich total Sinn. Was sehr resoniert ist, dieser Gedanke der Unmittelbarkeit, und du hast ja auch darüber gesprochen, die Sinnhaftigkeit in den Beziehungen, im Alltag, im Moment zu finden. Und ich musste gerade als ein Beispiel dran denken, wenn ich einen Vortrag halte, dann fahre ich irgendwo hin und ich bin ein bisschen nervös vorher und stehe auf der Bühne und gucke den Leuten ins Gesicht und nachher gehe ich von der Bühne und dann spricht mich nochmal jemand an und dann sitze ich zurück im Zug und denke drüber nach, wie es war. Und die meisten Vorträge, die ich mittlerweile halte, sind virtuell. Das heißt, ich setze mich an meinen Computer in meinem Arbeitszimmer, mache Zoom an und dann sehe ich die Leute, manchmal sehe ich sie nicht mal. Dann steht da einfach 50 Teilnehmende und dann gibt es noch einen Chat, wo irgendwelche Huberts und Ankes was schreiben. Mhm. Und dann drücke ich auf den Knopf und zack, sitze ich wieder hier in meinem Zimmer und überlege, okay, was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Und da merke ich, dass ich viel, viel mehr Sinnhaftigkeit spüre bei einem Vortrag, wenn ich den, wenn ich physisch vor Ort bin und wenn ich die Leute sehe und mit ihnen nachher spreche, als bei so einem virtuellen, selbst wenn da mal eine E-Mail nachher kommt, schöner Vortrag oder so. Das spüre ich nicht so. Mhm. Und ich glaube, dass, was ich rausgehört habe von dem, was du gerade gesagt hast, dass diese Technologisierung, die ist ja immer noch am Anfang und die schon sehr fortgeschritten. Mhm. Und die nimmt jetzt ja nochmal eine neue Ebene mit AI, wo wir uns mit anderen Menschen oder mit anderen Entitäten unterhalten und wissen vielleicht gar nicht, ist das eine AI oder ist das ein Mensch oder ist der Mensch, nutzt er im Hintergrund eine AI, um seine Texte zu schreiben. Das verschwimmt ja gerade total. Und das kann ich total nachvollziehen, dass dann es noch schwerer ist, da die Sinnhaftigkeit wahrzunehmen oder man noch entfremdeter ist oder noch es noch weniger unmittelbar ist.
Mhm. Voll. Und gleichzeitig muss man das natürlich nicht verteufeln. Gleichzeitig ermöglicht es halt, Austausche, die sonst nicht möglich wären, und kann auch Autonomie stärken, weil man mehr Freiheiten hat, wie man arbeitet und so weiter. Aber ich glaube, dass das mit im Blick zu halten, das ist, das ist schon mal ein Teil des Ganzen. Und ich finde wirklich, die Faustregel oder eine der Faustregeln ist echt oft die Frage, wozu führt es in der Summe der Dinge? Führt es in der Summe, also ich sag mal so, ich kann ja WhatsApp benutzen, um mich zu verabreden mit meinen Freundinnen und Freunden. Also es gab übrigens Bedenken, als das Telefon eingeführt wurde. Da gab es warnende Stimmen. Das ist das Ende der Gesellschaft. Die Leute werden sich nicht mehr treffen, weil die werden jetzt telefonieren. Und was dann aber passiert ist, ist, die Leute haben das Telefon benutzt, um sich zu verabreden.
Ja.
Und haben sich mehr getroffen als vorher. Und so ist es auch da. Also natürlich kann eben das in dem Moment schon, wo wir von einer Konferenz erfahren, von einem Konzert erfahren, wie auch immer, durch digitale Medien, von denen wir normalerweise nicht erfahren hätten, und wir dorthin gehen, ist es ja schon so, dass eine digitale Technologie sich auf unser analoges Leben ausgewirkt hat und das Analoge gestärkt hat. Ja, aber wenn es letztlich dazu führt, dass wir und dass manche Menschen möglicherweise irgendwann mehr mit einer KI reden als mit ihren Mitmenschen, weil sie sich auch immer unwohler fühlen, mit echten Menschen zu reden, weil die Konversation mit einer KI viel geschützter ist und viel reibungsloser und die KI nur auf mich eingeht und ich gar nicht mehr auf die KI, nicht auf mein Gegenüber eingehen muss, weil das alles viel smoother läuft. Wenn es dazu führt, dann hat digitale Technologie das Analoge, das Zwischenmenschliche nicht gestärkt, sondern geschwächt.
Ja.
Und das ist eine Zukunft, in der ich lieber nicht leben möchte. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich darüber verständigt, in welcher Welt wollen wir denn da leben? Und sowohl persönlich für sich selbst, aber auch auf Unternehmensebene und auf gesellschaftlicher Ebene die Weichen zu stellen für eine gute und lebenswerte Zukunft.
Und ich hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag heute leisten konnten, genau dafür. Ich finde, das ist eine richtig schöne Kompassnadel, eine richtig schöne Orientierung, also zu sagen, wie kann künstliche Intelligenz echtes Leben unterstützen? Und das einfach bei allem, was man selber tut, was man als Unternehmen macht, als Gesellschaft, immer als Leitsatz drüber schreiben, finde ich einen sehr guten Ansatz, resoniert sehr mit mir. Christian, ich bin dir total dankbar, dass du mich gechallenged hast, dass du dich challengen lassen hast, dass wir ganz offen miteinander gesprochen haben und nicht einfach so ein Interview-Leitfaden runtergerasselt sind. Das war ja auch dein Wunsch vorher, dass wir einfach kommen, wie wir sind. Ja. Und ich kann allen, auch wenn ich selber noch nicht gelesen habe, aber weil ich jetzt schon ein paar Mal mit dir gesprochen habe und deine Gedanken einfach so smart finde und so nachvollziehbar, kann ich allen empfehlen, mal in die beiden Bücher reinzublättern. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Jetzt habe ich es gerade mit den Händen gezeigt, obwohl wir das Video gar nicht anhaben. Super. ja, freue mich auf unser nächstes Mittagessen beim Vietnamesen und auf all die Gespräche, die wir da noch haben.
Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Danke für die Einladung.